Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Die Bilder kennen wir. Es geht nichts mehr an der Grenze, weil einzelne Minister oder Regierungen ganz schnell neue Regeln definieren. Heute war es wieder einmal soweit. Übrigens genauso wie vor einem Jahr. Auch heute gab es keine Absprache, was es ja eigentlich geben müsste, zumal in der Europäischen Union. Aber die Leidtragenden waren viele Lkw-Fahrer, Pendler, die dann an der Grenze bei eisigen Temperaturen festhingen. Was läuft da falsch? Wir werden uns zu Beginn der Sendung genau mit dieser Frage beschäftigen. Und dann haben wir unter anderem noch das Folgende. Die WTO hat eine neue Generalsekretärin, eine neue Generaldirektorin. Die Wahlen in Katalonien werden uns beschäftigen. Und am Ende, die Medienaufseher gehen in Deutschland zum ersten Mal gegen Desinformationen im Netz vor. Wir beginnen an den Grenzen. Dort ging nichts mehr, zumindest an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland, allerdings auch zwischen Tschechien und einigen Bundesländern. Was dort genau passierte, Tobias Krone hat die Einzelheiten.
Staus bei der Einreise aus Tschechien, ruhige Lage bei der Einreise aus Tirol. So lässt sich die Situation an den bayerischen Außengrenzen für den Montag zusammenfassen. Zudem, etliche Menschen mussten an der Grenze wieder umdrehen. Thomas Borowik, Sprecher der Bundespolizei, mit einer ersten Bilanz.
Wir haben in den ersten 24 Stunden des Einsatzes rund 15.000 Menschen bei den neu eingerichteten Grenzkontrollen überprüft. Und jeder Dritte ungefähr musste wieder zurückgeschickt werden.
Offenbar haben es viele Einreisende aus Tschechien und Tirol versucht, über die Grenze zu kommen, aber sie scheiterten an den schärferen Einreiseregeln, die seit Sonntag früh gelten. Rein darf nur, wer einen deutschen Pass hat, wer Güter transportiert oder medizinisches Personal, das in Deutschland arbeitet. Bundespolizei und bayerische Grenzpolizei kontrollieren jedes Fahrzeug. Auf der Autobahn Prag-Nürnberg bei Waidhaus gab es längere Staus und eine Lkw-Kolonne von 20 Kilometern Länge. Hier pendeln täglich etwa 2500 Menschen über die Grenze. Bei einem Besuch des Grenzübergangs in Schirnding am Sonntag begrüßte Markus Söder die Grenzkontrollen zu den Hochrisikogebieten Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol, die Bundesinnenminister Horst Seehofer angeordnet hat.
Sicherheit und Schutz steht in diesen Zeiten an oberster Stelle. Und darum müssen wir einen klugen und vernünftigen Weg finden, miteinander umzugehen. Deswegen ist die Entscheidung Mutationsgebiet notwendig. Und deswegen ist es auch völlig richtig, die stationären Grenzkontrollen einzuführen.
Weiter südlich am Übergang Philippsreuth staut sich vor allem der Lkw-Verkehr. Die FahrerInnen von Lastwagen müssen hier mit bis zu 3 Stunden Wartezeit rechnen. Sie zählen zusammen mit Gesundheitspersonal zu den wenigen Gruppen, die einreisen dürfen. Sie müssen sich allerdings zuvor digital anmelden und an der Grenze einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die tschechischen Behörden haben daher die Kapazitäten der Testzentren im Grenzgebiet erhöht und mithilfe der Feuerwehr zusätzliche Abstrichstellen eingerichtet. Viele GrenzpendlerInnen haben sich schon frühzeitig auf die Situation eingerichtet und in Absprachen mit ihren Arbeitsstätten, Ferienwohnungen und Pensionen auf deutscher Seite bezogen. Teilweise bleiben sie aber auch zu Hause, zumindest bis Mittwoch. Denn von da an soll es weitere Ausnahmen für den Berufspendelverkehr geben, so Söder.
Da wird die nächsten Tage jetzt noch genau, spätestens bis Dienstag genau geklärt, welche Berufsgruppen das genau sind. Und welche da an der Stelle darunter fallen. Es werden nicht alle Pendler sein, aber es werden schon viele für den systemrelevanten Bereich sein. Das ist das Einzige, wo wir es für sinnvoll halten. Aber auch da gilt dann ein sehr konsequentes Testen, ein sehr konsequentes Nachweisen.
Inzwischen hat das Bayerische Innenministerium bekannt gegeben, als systemrelevant gelten Arbeitskräfte der Arznei- und Lebensmittelproduktion, Mitarbeiter von Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie Fachkräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie. Auch an der Tiroler Grenze wird kontrolliert, da sich in Tirol die südafrikanische Mutation des Coronavirus ausbreitet. Hier läuft es nach Polizeiangaben aber flüssiger, wohl auch, weil das Bundesland Tirol schon an der italienisch-österreichischen Grenze auf dem Brenner Lkw-Fahrer auf Corona-Tests kontrolliert. Dennoch kommt vor allem aus der Tiroler Landesregierung scharfe Kritik an den deutschen Kontrollen. Auch die Opposition äußert Kritik. Alexander Mutmann, FDP-Landtagsabgeordneter aus der Grenzregion zu Tschechien, ist der Meinung, die Kontrollen nun belasteten die Menschen und die Wirtschaft übermäßig.
Das alles sind Dinge, die die Menschen, die Betriebe höchst verunsichern. Und die auch, glaube ich, in der Politik nicht zu Ende gedacht sind.
Der FDP-Politiker findet, die bisherige Teststrategie an der Grenze habe ausgereicht.
Das war der Bericht von Tobias Krone. Und genau das ist natürlich die Frage. Welches Regime haben wir demnächst bei den Tests? Können die Schnelltests zum Beispiel helfen? Das ist aber nur eine der Fragen, die im Moment in Berlin diskutiert wird. Die Grenzkontrollen, waren sie sinnvoll, notwendig, nicht abgesprochen? All das sorgt natürlich für heftige Debatten. Jürgen König.
Nach der Einführung der strikten Einreisebeschränkungen an den deutschen Grenzen zu Tschechien und Österreich hagelte es heute Kritik von allen Seiten. Das Virus werde sich von geschlossenen Grenzen nicht aufhalten lassen, sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans meinte, jungen Menschen, die überhaupt keine Grenzen mehr kennengelernt haben, sei dieses Inzidenzmessen nach Schlagbaum kaum zu vermitteln. Der Fraktionsvize der FDP im Bundestag, Michael Theurer, sprach im Deutschlandfunk von einem einzigen Chaos.
Die Belastungen für die Menschen in Grenzregionen und für die Wirtschaft sind immens. Nach meinem Dafürhalten ist es ein Trauerspiel, dass eben die Bundesregierung hier nicht früher sich vorbereitet hat auf den Schutz vor hoch ansteckenden Mutationen. Über die wird seit Monaten gesprochen. Da hätte ja die Bundesregierung diese Kriterien vorsorglich aufstellen können.
Da auch Lkw-Fahrer an den Grenzen negative Corona-Tests vorlegen müssen, befürchtet etwa die Autoindustrie, dass Lieferketten unterbrochen werden und etliche Werke dann stillstehen könnten. Man arbeite bereits an weiteren Ausnahmeregelungen, sagte dazu der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stefan Meyer, CSU, heute im Deutschlandfunk. Die Maßnahmen seien für den Infektionsschutz wichtig. Der Vorwurf, sie seien überstürzt und zu spät vorgenommen worden, sei unberechtigt.
Die Entwicklung insbesondere in Tschechien war natürlich jetzt auch sehr kurzfristig, dass in Bereichen wie in Eger eine Inzidenz von 1.100 davor herrscht und trotzdem es ja bis zum Wochenende so aussah, dass das tschechische Parlament nicht bereit ist, den Notstand weiter zu verlängern, sondern sogar jetzt ab Montag deutliche Lockerungen vorzunehmen, dann muss eben auch die Bundespolitik bzw. die Landesregierungen in Sachsen und in Bayern auch sehr schnell darauf reagieren.
Ein weiteres Debattenthema war heute der Satz des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, wonach es in diesem Jahr in Deutschland einen Osterurlaub leider nicht geben könne. Völlig inakzeptabel und ein erneuter Schlag ins Gesicht der Branche, nannte Guido Zöllig, der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes, diesen Satz. Vizekanzler Olaf Scholz, SPD, distanzierte sich im Gespräch mit der Tageszeitung Die Welt mit eher diplomatischen Worten, die Debatte käme zu früh.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle ein wenig abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Und deshalb macht es keinen Sinn, zum jetzigen Zeitpunkt in die eine oder andere Richtung eine feste Aussage zu treffen. Wir müssen jetzt erstmal den nächsten Schritt vorbereiten und auch insgesamt den Plan für die weiteren Schritte festlegen.
Und die Diskussion über die Corona-Schnelltests nimmt an Fahrt auf. Hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, sich bisher wegen Sicherheitsbedenken eher zurückhaltend dazu geäußert, sieht der Deutsche Städte- und Gemeindebund in den privat durchführbaren Schnelltests bereits ein wichtiges Mittel für weitere Öffnungsperspektiven. Und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD, zeigte sich heute begeistert.
Ich sag mal so, spucken kann jeder. Und es sind ja auch Lutschtupfertests schon im Gespräch, also eine Art Lolli-Test. Das sind Dinge, die kann jedes Kind. Und wenn es möglich ist, hier eben das auszubauen, diese Zulassung auch für die Laien zu bekommen, das könnte natürlich nochmal ein zusätzliches Maß an Sicherheit geben. Das ist ja jetzt nicht eine Perspektive, dass das auf Jahre gemacht wird, sondern es geht um eine Brücke bis zum Impfen.
Das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sieht gute Chancen, dass erste Corona-Schnelltests schon Anfang März zugelassen werden.
Das war der Bericht von Jürgen König. Das war die Debatte in der Bundesrepublik in Deutschland. Wir wollen jetzt noch mal ins Europaparlament wechseln und wollen uns fragen, wie wird das denn da wahrgenommen? Und die Frage geht an Martin Schirdewan, der für die Linke im Europäischen Parlament sitzt. Erst einmal guten Abend, Herr Schirdewan.
Guten Abend, Herr Zuheide.
Herr Schirdewan, die Europäische Kommission hat sich heute besorgt gezeigt. Sie sind nicht immer einer Meinung mit der Europäischen Kommission, aber hat sie in dem Moment recht oder hat sie sich zu Recht besorgt gezeigt?
Ich denke, dass ein Teil dieser wirklich heftigen Kritik, die ja nicht nur von der Europäischen Kommission, sondern auch von anderen Mitgliedstaaten, Tschechien, Frankreich, Österreich heute geäußert wurde, durchaus berechtigt ist angesichts dieses Alleingangs von Horst Seehofer und dieser unabgesprochenen Ankündigung, die Grenzen dicht zu machen zu Tirol und auch zu Tschechien. Ich würde allerdings den Schwerpunkt der Kritik durchaus auch anders legen wollen an dieser Stelle. Und zwar muss sich Horst Seehofer, aber müssen sich auch alle anderen Innenministerinnen in der EU fragen lassen, warum es nach einem Jahr Pandemie noch nicht gelungen ist, zu einer gemeinsamen, koordinierten europäischen Strategie zu gelangen, um diese Pandemie endlich in den Griff zu kommen. Und man stattdessen immer ad hoc zu solchen Maßnahmen greift, wie Grenze auf, Grenze zu, die dann natürlich nachhaltig den wirtschaftlichen Prozess, die Lieferketten unterbrechen und vor allem aber für die Pendlerinnen und Pendler und für die kleinen und mittelständischen Unternehmen wirkliches Chaos auch hervorrufen können.
Genau, damit sind wir ja beim Thema. Das heißt, Sie sagen nicht unbedingt, die Entscheidung ist falsch, aber sie ist eben so, wie sie gefallen ist, falsch, weil die Mutante, dass die gestoppt werden muss und dass da vielleicht auch solche Maßnahmen zugehören. Da sind Sie nicht völlig anderer Meinung?
Ich denke schon, dass man angesichts der voranschreitenden Ausbreitung der Variante und der Mutanten auch darauf achten muss an dieser Stelle, dass wirklich nur essentielle Reisen derzeit stattfinden. Und das machen auch andere Länder. Das macht Finnland zum Beispiel in Bezug auf Schweden. Das macht Belgien ja auch, also dort, wo auch die Kommission sitzt und arbeitet. Die sollten das ja auch wissen. Von daher ist das keine singuläre Entscheidung. Das Problem ist nur, dass sie eingebettet ist in einen Kontext von, ich würde sagen, politischer Verantwortungshin- und Herschiebung zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen der Europäischen Kommission. Und dieses Hin- und Herschieben von politischer Verantwortung führt im Endeffekt dazu, dass es überhaupt keine politische Verantwortung mehr gibt, also in einen Zustand politischer Verantwortungslosigkeit. Und hier wiederum meine Kritik, wir brauchen eine koordinierte, eine solidarische Strategie, um diese Pandemie in den Griff zu kriegen in der gesamten EU. Und dafür tragen sowohl die Innenminister, also auch Horst Seehofer, ihre Verantwortung, als auch die Kommission. Und beide haben bislang da noch nicht geliefert.
Jetzt positiv formuliert, was müsste passieren?
Nun, meiner Ansicht nach sollten sich die Mitgliedstaaten darauf verständigen. Das heißt also, der Rat entsprechend an dieser Stelle, die Innenminister und dann in Zusammenarbeit mit der Kommission, dass man in Erwägung zieht, in einen solidarischen Lockdown zu gehen, alle gleichzeitig, um tatsächlich die Inzidenzwerte so weit senken zu können, dass man erstens wieder nach absehbarer Zeit auch zu einem sozialen Leben zurückkehren kann, dass die Menschen, die ja nun mittlerweile seit einem Jahr in einem Ausnahmezustand und die meisten mehr oder weniger auch ausschließlich zu Hause leben, wieder ihr Sozialleben zurückgewinnen können und dann eben damit auch die wirtschaftliche Tätigkeit ganz normal laufen kann. Was wir jetzt sehen, ist ja, die Leute sind eingesperrt in allen Mitgliedstaaten, das wirtschaftliche Leben wird vorangetrieben, also die Wirtschaftsinteressen dominieren an dieser Stelle auch nach wie vor immer noch eine effektive Pandemiebekämpfung und wir kommen nicht wirklich vom Fleck.
Was sagt uns das über Europa, dass wir offensichtlich dazu nicht in der Lage sind?
Das sagt uns, dass die Entscheidungswege zu schwerfällig sind. Das sagt uns vor allem aber auch, dass wirklich Verantwortung an dieser Stelle hin und her geschoben wird und im Endeffekt, dass niemand gewesen sein will. Das sieht man ja auch bei der Impfstoffbeschaffung, bei der Frage, wer, wann, wie dort die Fehler, die ja mittlerweile eingestanden wurden, durch die Kommission auch begangen hat. Wir fordern deshalb auch die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Die Kommission zeigt mit dem Zeigefinger auf die Mitgliedstaaten, die Mitgliedstaaten zeigen mit dem Zeigefinger auf die Kommission, beide zusammen zeigen auf die Impfstoffhersteller, die wollen wiederum von nichts gewusst haben. Das ist ein unhaltbarer Zustand und wir müssen ganz klar da zu einer, wie gesagt, einheitlichen europäischen Strategie kommen, wo sich die Mitgliedstaaten verpflichten, gemeinsame Maßnahmen zu ergreifen, die für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar sind, um eben dadurch aber schnellstmöglich den Weg wirklich aus der Pandemie zu weisen.
Jetzt kommen wir zu der Lage der Fahrer, die da im Moment irgendwo im Nirgendwo sind, möglicherweise bei Minustemperaturen. Dann brauchen wir Tests. Also da gibt es eine soziale Lage, eine medizinische Lage, wie immer wir das nennen wollen. Was erwarten Sie da?
Naja, die Entscheidung von Horst Seehofer hat natürlich kurzfristig wirklich zu chaotischen Zuständen an der Grenze wiedergeführt. Das erinnert mich an die Bilder, die wir vor einem Jahr gesehen haben in der ersten Welle, wo die Mitgliedstaaten sich darin übertrumpft haben, unabgesprochen und unangekündigt die Grenzen dicht zu machen. Das hat wenig gebracht, das hat die Probleme nicht behoben. Weder hat sich das Virus von der Verbreitung abhalten lassen, noch es ist dazu gekommen, dass die wirtschaftlichen und sozialen Probleme behoben wurden, die damit einhergehen. Also das ist eine völlig falsche Strategie, die Horst Seehofer da gerade wieder ins Leben gerufen hat. Und zuallererst zahlt die Zeche derjenige oder diejenige, die dort im Stau steht und die entweder ihren Arbeitsplatz nicht aufsuchen kann oder das Unternehmen, das die Stoffe, die Prozesse nicht durchführen kann, die es braucht, um sozusagen seine Güter zu produzieren. Und klar, wir haben es zu tun, auch mit einem Mangel an Absprachen über Grenzregionen hinweg, wie man mit dem Fall eines Ausbruches umgeht, wie man gemeinsam sich auf eine Teststrategie verständigt, wie Pendlerinnen und Pendler möglichst frei reisen können, so es denn essentiell notwendig ist und wie man eben tatsächlich auch sagt, was essentiell und was nicht essentiell ist. Und das führt dazu, dass die Hälfte der Leute rüberkommt und die andere Hälfte nicht und flucht und andere wiederum im Stau stehen. Und das ist natürlich fatal.
Und was sagt uns das über die Lieferketten? Das zeigt ja jetzt einmal mehr, die Lagerhaltung findet inzwischen auf der Straße statt. Wie sehen Sie das?
Ja, natürlich ist die europäische Industrie, ist der europäische Binnenmarkt absolut ineinander verwachsen. Und natürlich sind Lieferketten und die Aufrechterhaltung von Versorgungsprozessen und Lieferketten essentiell für den wirtschaftlichen Prozess. Das ist klar an dieser Stelle. Aber ich würde davon abraten, die Kritik wirklich darauf auszurichten, dass an dieser Stelle der Binnenmarkt unterbrochen wird. Weil wir uns erstens die Frage stellen müssen, ist wirklich jede wirtschaftliche Tätigkeit derzeit absolut essentiell und notwendig? Das würde ich bezweifeln. Also wir haben es mit einer Güterabwägung zu tun zwischen Gesundheitsschutz der europäischen Bevölkerung einerseits und andererseits der Aufrechterhaltung wirtschaftlicher Prozesse. Und ich finde schon, dass der Gesundheitsschutz an manchen und an vielen Stellen tatsächlich die wirtschaftlichen Interessen überwiegt. Und andererseits müssen wir natürlich darauf achten, dass wir trotzdem das, was notwendigerweise zu produzieren ist, das, was wir notwendigerweise in unserem Alltag brauchen, auch bekommen. Und das geht wiederum nur durch eine koordinierte Strategie und Absprachen zwischen den Mitgliedstaaten. Und dass sie das nach einem Jahr noch nicht geschafft haben, das versteht mittlerweile so gut wie niemand mehr, glaube ich.
Ja, danke schön. Das war Martin Schirdewan für Die Linke im Europäischen Parlament. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wir haben es gehört, da stehen die Menschen an der Grenze, die Lkw-Fahrer. Auf der einen Seite ist das ein menschliches Schicksal, auf der anderen Seite die spannende Frage, ja, was passiert eigentlich mit der Versorgung und welche Engpässe gibt es? Zumal in der Automobilindustrie, aber nicht nur dort, gibt es Sorgen. Just in time heißt, wenn die Geräte und die Dinge nicht da sind, jedenfalls nicht rechtzeitig da sind, brechen Produktionsketten zusammen. Heute war es noch nicht ganz so schlimm, aber die Sorge steht im Raum. Nadine Lindner.
Der erste Tag mit verstärkten Grenzkontrollen aus Richtung Tschechien und Tirol lief offenbar glimpflich für die deutschen Autobauer. BMW meldete sich am Mittag schriftlich auf eine Anfrage des Deutschlandfunks. Die Kernaussage: keine Probleme. Die Werke liefen planmäßig. Erste Lieferungen hätten die Grenzen bereits passieren können, so BMW. Man stimme sich eng mit den Logistikpartnern ab. Medien wie das Handelsblatt hatten darüber berichtet, dass sich die größten Probleme in den drei BMW-Werken in Leipzig, Regensburg und Dingolfing abzeichnen könnten. Dort sei man besonders auf Zulieferungen aus Tschechien angewiesen. Dem ist laut Konzernaussage aber offenbar nicht so. Volkswagen ließ eine Anfrage des Deutschlandfunks unbeantwortet. Am Vormittag äußerte sich ein Sprecher gegenüber der dpa und sprach von überschaubaren Einschränkungen. Volkswagen galt als eines der möglichen Sorgenkinder beim Thema Just-in-Time-Zulieferungen, erklärt Jürgen Pieper, Autoexperte im Bankhaus Metzler, im Deutschlandfunk-Börsengespräch.
Hier findet eine sehr starke Vernetzung der Werke in Mitteleuropa statt. Sie haben ja dieses sehr große Werk in der Slowakei, was wichtig ist. Sie haben ihre Tochtergesellschaft Skoda in Tschechien.
Am Wochenende hatte der Branchenverband VDA eindringlich davor gewarnt, dass durch Staus an den Grenzübergängen die Autoproduktion in Deutschland ab Montagmittag vielerorts zum Erliegen kommen werde. Durch die kurzfristig beschlossenen Kontrollen hätten die Autobauer keine Vorräte an Autoteilen mehr anlegen können. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler vermutet, dass der Autoverband damit eventuell etwas zu alarmistisch war.
Ist ja ein bisschen zurückgeholt worden von seinen eigenen Unternehmen, wenn man so will. Einige haben sich ja recht entspannt zu der Lage geäußert, sodass der VDA hier wahrscheinlich doch ein bisschen zu hoch im Problemregal gegriffen hat.
Eine mögliche Ursache für die ausgebliebenen Produktionsstopps liefert Jürgen Pieper auch direkt mit. Die Werke seien derzeit ohnehin nicht voll ausgelastet.
Und im Moment kommt dazu, dass die Produktion sowieso nicht weitestgehend auf 100% läuft, sondern vielleicht auf 80-90%, sodass man einige Tage oder auch 2-3 Wochen Transportprobleme eigentlich relativ gut wegsteckt.
Allerdings, so sagt es der Autoexperte Stefan Bratzel im Gespräch mit dem Deutschlandfunk, sei es nicht so einfach zu benennen, welche Teile für welchen Autobauer aus Tschechien oder Österreich als Ursprungs- oder Transitland kämen. Der Vorwurf, dass sich die Autobauer zu spät auf mögliche Grenzkontrollen vorbereitet hätten, will Pratzl nicht stehen lassen. Die Lieferketten seien international und komplex. Zum pünktlichen Liefertermin, dem Just-in-Time, kämen oft noch qualitative Anforderungen.
Teilweise auch, man nennt es Just-in-Sequence, genau in der Reihenfolge. Also ein bestimmter Sitz mit einer bestimmten Farbe muss zur bestimmten Zeit eben am Band sein. Und wenn es da Verzögerungen gibt, dann können diese Fahrzeuge entsprechend nicht gebaut werden.
Der Branchenverband VDA meldete sich am frühen Nachmittag noch einmal mit einer schriftlichen Erklärung. Die Lage an den Grenzen sei wie erwartet schwierig. Das habe Auswirkungen auf viele Betriebe in Deutschland, ohne jedoch Namen zu nennen. Auch wenn der erste Tag gut gelaufen sei, so der VDA, blieben die Risiken für die Lieferketten bestehen.
Das war der Bericht von Nadine Lindner. Wir kommen um 23.30 Uhr zu unseren Kurzberichten und die beginnen mit dem Kurdenkonflikt. Da gab es heute dann auch internationale Telefonate zwischen dem amerikanischen Außenminister und seinem türkischen Kollegen. Der Kurdenkonflikt droht zu eskalieren. Karin Sens.
Man habe die 13 Leichen in einer Höhle im Nordirak gefunden, so der türkische Verteidigungsminister Akar. Die Männer seien kurz vor einem Militäreinsatz dort exekutiert worden, 12 von ihnen mit einem Kopfschuss, einer durch einen Schuss in die Schulter. Es habe sich um unbewaffnete Zivilisten gehandelt, so Akar weiter. Präsident Erdogan sprach heute unter anderem aber von Soldaten und Polizisten. Man habe versucht, die Entführten im Rahmen einer Militäroperation zu befreien. Die prokurdische HDP, die Ankara als den politischen Arm der PKK ansieht, erklärte, die 13 Männer seien bei türkischen Angriffen ums Leben gekommen. Die Regierung sei für ihren Tod verantwortlich. Die HDP habe versucht, im Fall der Entführten zu vermitteln, was Ankara aber ignoriert habe. Die prokurdische Partei fordert jetzt eine internationale Untersuchung zum Tod der 13 Männer. Das türkische Innenministerium geht jetzt nach eigenen Angaben gegen die PKK vor. Man habe inzwischen mehr als 700 Menschen festgenommen, darunter auch Provinzvorsteher der HDP. Die türkische Regierung und die kurdische PKK bekämpfen sich seit Jahrzehnten.
Die Lage in Afghanistan ist alles andere als friedlich. Und die große Frage, was muss von außen weiter passieren? Muss die NATO länger dort bleiben? Eine Pressekonferenz des NATO-Generalsekretärs gibt Rätsel auf. Helga Schmidt.
Kein NATO-Land will länger als nötig in Afghanistan bleiben, erklärte Jens Stoltenberg am Nachmittag in Brüssel. Aber für alle, die mit einem schnellen Abzug schon im Frühjahr gerechnet hatten, fügte der Generalsekretär der Allianz wörtlich hinzu, wir werden nicht gehen, bevor die Zeit reif ist. Rätselratend anschließend dann, was das bedeuten könnte, auch für die etwa 1200 Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen, die im Moment in Afghanistan stationiert sind und dort die afghanischen Sicherheitskräfte mit ausbilden und beraten. Die sind zunehmend wieder den Angriffen der radikal-islamischen Taliban ausgesetzt, mit brutalen Anschlägen auch gegen die Zivilbevölkerung. So lautet die kritische Analyse im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Afghanistan dürfe nicht wieder ein sicherer Hafen für internationalen Terror werden, sagte Generalsekretär Stoltenberg. Eigentlich wollte er Mitte dieser Woche mit den Verteidigungsministern der 30 NATO-Länder entscheiden über die Zukunft des Afghanistan-Einsatzes, der inzwischen schon fast 20 Jahre lang dauert. Aber der Kurs des größten NATO-Partners USA scheint noch offen zu sein, heißt es in Brüssel. Die Regierung von Präsident Biden prüfe im Moment noch das Abkommen, das die Vorgängerregierung von Donald Trump mit den Taliban ausgehandelt hatte. Darin ging es um einen Abzug der internationalen Truppen schon bis Ende April dieses Jahres.
Nach den Wahlen im Kosovo ist es klar, die Linke stellt die neue Regierung und der Parteichef Kurti verspricht einen radikalen Bruch mit Korruption und Misswirtschaft. Die große Frage, wird das gelingen? Serdjan Govedadica.
Kurti, der gemeinsam mit Interimspräsidentin Vjosa Osmani ins Rennen gegangen war, hat im Wahlkampf einen Neuanfang für den Kosovo versprochen. Schluss mit Korruption und Vetternwirtschaft, dafür Rechtsstaatlichkeit und Stabilität. Diejenigen, die zur alten Garde im Kosovo gehören, wurden regelrecht abgestraft. Die langjährige Regierungspartei PDK, die aus der sogenannten Kosovo-Befreiungsarmee UCK hervorgegangen war, kommt auf 17% der Stimmen. Und auch die zuletzt regierende konservative LDK bleibt mit weniger als 15% deutlich unter den Erwartungen. Albin Kurti wird nicht alleine regieren können. Eine Koalition mit, Zitat, denjenigen, die sich in der Opposition reformieren sollten, also etwa mit der PDK und der LDK, schloss er am Wahlabend jedoch aus. Eine Zusammenarbeit mit der aus Belgrad gesteuerten serbischen Liste schließt Kurti ebenfalls aus. Mit den 10 Mandaten, die anderen Minderheiten wie Bosniaken und Roma vorbehalten sind, könnte er aber eine Regierungsmehrheit bilden.
Die Menschen in Myanmar gehen nach wie vor auf die Straße. Sie gehen auf die Straße, obwohl das Militär sehr massiv vorgeht, zum Teil mit Panzern gegen Demonstranten. Die Lage heute, Holger Senzel.
Das Klappern von Topfdeckeln hallt auch 2 Wochen nach dem Militärputsch durch die Nacht von Yangon. Als Zeichen des Protestes, aber auch als Warnung an die Nachbarn, Achtung, sie kommen. Denn vor allem nachts rückt die Polizei an, um Gegner der Junta aus ihren Wohnungen zu holen. Panzer fuhren auf in der größten Stadt des Landes und versetzten die Menschen in Angst und Schrecken. Bei einer Kundgebung im Norden des Landes fielen Schüsse, ob durch scharfe Munition oder Gummigeschosse ist unklar. Die 20-jährige Studentin, die vergangene Woche durch einen Kopfschuss getroffen wurde, ist von ihren Ärzten inzwischen für hirntot erklärt worden. Obwohl das Militär den Druck erhöht und mit zunehmender Härte gegen die Demonstranten vorgeht, protestieren nach wie vor im ganzen Land Hunderttausende gegen die Junta, die vor 2 Wochen die Macht im Lande an sich riss und de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi Gewahrsam nahm. Mehrere Journalisten, die Militäreinsätze gegen Demonstranten filmten, wurden festgenommen. In der Nacht erneut das Internet im ganzen Lande abgeschaltet.
Eigentlich wäre heute Rosenmontag. Nein, es ist Rosenmontag, aber es ist eben doch nicht Rosenmontag. Und genau das ist das Problem, zumindest für viele Karnevalisten, allemal hier im Rheinland. Die Bilanz des Kölner Karnevals einmal anders mit Jochen Hilgers, der normalerweise auch da ist. Jochen Hilgers, bitte.
Nach Homeoffice und Homeschooling gab es in Köln in dieser Session oft Home Alive, aber mit zu vielen Feiernden. Das Ordnungsamt war nach eigenen Angaben fast rund um die Uhr damit beschäftigt, private Partys zu unterbinden. Allein bis Karnevalssonntag gab es wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung 111 Bußgeldbescheide. Eine ähnliche Zahl kam dann bis Rosenmontagabend noch dazu. Das Festkomitee Kölner Karneval dagegen verhielt sich mustergültig Corona-konform. Sogar der Rosenmontagszug wurde in eine Halle verlegt und als Puppenspiel aufgeführt. Ein durchaus gelungenes Experiment, das aber, so hoffen die Karnevalisten, einmalig bleibt. 630 Millionen Euro werden in einer normalen Session in Köln mit oder an Karneval erwirtschaftet. Saalbetreiber, Kneipiers, Künstler, Techniker und viele weitere Berufsgruppen aber schauten in diesem Jahr in die Röhre. Ein Verlust, der für viele einzelne Kölner durchaus existenzgefährdend sein kann. So bleibt nur noch die Hoffnung auf das kommende Jahr und einen Karneval, bei dem gefeiert wird, wie vielleicht nie zuvor.
Um 23.37 Uhr kommen wir zum Blick auf das Börsengeschehen. Der Tag an der deutschen Börse, Bianca von der Au.
Die Musik spielte heute, wenn schon nicht in den Kneipen der Karnevalshochburgen, am deutschen Aktienmarkt und hier vor allem in der zweiten Reihe im MDAX. So ist der Index der mittelgroßen Börsenwerte auf ein Rekordhoch geklettert und schloss fast 1% höher bei 32.905 Punkten. Besonders gefragt waren Industrie- und Chemiewerte. Die weltweite Nachfrage nach Stahl trieb Aktien von ThyssenKrupp um 4,3% nach oben. Der Kölner Spezialchemiekonzern LANXESS übernimmt einen US-Konkurrenten, was den Aktienkurs um 4,2% hebt. Der 2004 aus der Chemiesparte von Bayer hervorgegangene Konzern will damit sein Nordamerika-Geschäft stärken und um die Bereiche Lebensmittelindustrie und Tiergesundheit erweitern. Kerngeschäft von LANXESS sind chemische Zwischenprodukte, Spezialchemikalien und Kunststoffe. Aktuell sehr gefragt, was ein Zeichen für die Erholung der Weltwirtschaft ist. Diese Zeichen mehren sich übrigens an der Börse. So erreichte der Ölpreis der Nordseesorte Brent den höchsten Stand seit 13 Monaten. Und auch der Preis für das wichtige Industriemetall Kupfer stieg auf ein 8,5-Jahres-Hoch. Der DAX legt heute nur leicht zu, um 0,4%, und steigt damit auf 14.109 Punkte. Aus den USA kamen keine Impulse. Die Börsen dort sind wegen eines Feiertags geschlossen.
Das war der Börsenbericht, das war Bianca von der Au. Über die WTO, die Welthandelsorganisation, ist in den zurückliegenden Jahren viel, viel gestritten worden. Der abgewählte US-Präsident hatte sich ja darauf eingeschossen, auf diese Organisation. Am Ende hat er sie in die totale Blockade geführt. Und natürlich war nicht die WTO gemeint, es war der Welthandel gemeint. Der Welthandel sollte und wurde behindert. Zumindest der regelbasierte Welthandel, der dem abgewählten US-Präsidenten ein Dorn im Auge war. Das ist jetzt alles vorbei. Mit der neuen amerikanischen Regierung gibt es jetzt einen Neuanfang und das mit einer neuen Chefin. Sie war heute zu ihrem ersten Tag im Amt. Einzelheiten dazu von Dietrich Karl Meurer.
Von einer doppelten Zeitenwende ist die Rede anlässlich der Wahl von Ngozi Okonjo-Iweala. Erstmals in der Geschichte der Welthandelsorganisation wird eine Frau in das Direktionsbüro am WTO-Sitz in Genf einziehen. Zudem ist die 66-Jährige die erste Persönlichkeit aus Afrika, die diesen Posten einnimmt. Nach ihrer Wahl sagt Ngozi Okonjo-Iweala zu den WTO-Mitgliedern:
This is groundbreaking and positive.
Das ist bahnbrechend und positiv. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das Sie in mich setzen. Nicht nur als Frau und Afrikanerin, sondern auch in mein Wissen, meine Erfahrung und, wie einige von Ihnen gesagt haben, meinen Mut und meine Leidenschaft, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die weitreichenden Reformen durchzuführen, die die WTO braucht, um sich für die Zukunft neu aufzustellen. Ngozi Okonjo-Iweala gilt als versierte Ökonomin mit viel internationaler Erfahrung. Sie studierte an Elite-Universitäten in den USA. In ihrem Heimatland Nigeria war sie zweimal Finanzministerin. Jahrelang arbeitete sie bei der Weltbank, wurde deren geschäftsführende Direktorin. Sie war Aufsichtsratschefin bei der internationalen Impfallianz Gavi. Der Ablauf der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für den vorzeitig aus dem Amt geschiedenen WTO-Generaldirektor Roberto Acevedo machte deutlich, in welchem Zustand die Organisation ist. So hatte sich die Afrikanerin gegen mehrere Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt. Doch schließlich blockierten die USA unter Präsident Donald Trump die Wahl. Ganz ähnlich läuft es bei anderen Entscheidungen, die bei der WTO im Konsens getroffen werden müssen. Ngozi Okonjo-Iweala betonte denn auch, wie wichtig der Multilateralismus, die internationale Kooperation ist. Wenn wir in einer transparenten Weise zusammenarbeiten, schaffen wir Vertrauen, bauen Brücken, bauen politische Spannungen ab und fördern Annäherung. Die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen haben die gegenseitige Abhängigkeit der Länder deutlich gemacht, die Bedeutung des Multilateralismus und die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zu stärken, um faire und ausgewogene Handelsabkommen zu erreichen, die allen WTO-Mitgliedern Chancen bieten, insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselstaaten. Die Welthandelsorganisation, die sich für freien Welthandel einsetzt, steckt in einer tiefen Krise angesichts der Differenzen zwischen den Handelsblöcken USA, China und EU sowie zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. Reformen müssen dringend angegangen werden, etwa um das derzeit blockierte Berufungsgericht der Streitschlichtung wieder arbeitsfähig zu machen. Bei der Exportnation Deutschland weckt die Wahl von Ngozi Okonjo-Iweala Hoffnungen. Der Bundesverband der deutschen Industrie spricht von einem Befreiungsschlag für dringend notwendige Reformen bei der WTO und sieht ein Hoffnungszeichen für den internationalen regelbasierten Handel.
Über die WTO berichtete Dietrich Karl Meurer. Wir schauen jetzt nach Spanien. Die Regionalwahlen in Katalonien haben kein völlig eindeutiges Ergebnis gebracht. Der Block der Separatisten liegt zwar vorne, hat die meisten Stimmen bekommen, allerdings war die Wahlbeteiligung so niedrig, dass die große Frage ist, was sind diese Stimmen und was ist diese mögliche Mehrheit wert? Und die Sozialisten haben zugelegt, so sehr, dass manch einer glaubt, es gibt vielleicht eine Mehrheit jenseits der Separatisten. Wie wird die politische Landschaft nun damit umgehen, Reinhard Spiegelhauer?
Kam, sah und siegte. Spitzenkandidat Salvador Illa, bis vor kurzem Gesundheitsminister in Madrid. Er hat doppelt so viele Sitze für die PSC geholt, wie sie vorher hatte. Nicht nur das, die katalanischen Sozialisten sind jetzt sogar die stärkste Partei im Parlament in Barcelona. Der wochenlang beschworene Illa-Effekt ist da und Spitzenkandidat Salvador Illa ließ sich am späten Abend entsprechend feiern mit dem David Bowie-Titel Changes.
Bona nit. La victòria claríssima en vots de la nostra candidatura té per mi un significat
Wir schlagen ein neues Kapitel für Katalonien auf. Das war schon IAS Motto im Wahlkampf. Nicht zurückschauen auf Streit, sondern nach vorne schauen. Für ein Katalonien, das einen Platz in Spanien findet, an dem es sich wohlfühlt. Klar, dass die Koalitionspartner der Sozialisten in Madrid bzw. ihr Pendant in Katalonien ganz ähnliche Ideen haben. Noch nie sei die Linke in der autonomen Gemeinschaft so stark gewesen wie jetzt, strich Spitzenkandidatin Jessica Albiach von En Comú Podem heraus. Gleich morgen rufe ich die Herren Illa und Aragonés an, damit wir uns bald zusammensetzen. Ja, rechnerisch wäre das absolut möglich, Herr Illa, Frau Albiach und Herr Aragonés bzw. ihre Parteien kommen zusammen auf 74 Sitze im Parlament, schon 68 bedeuten die Mehrheit. Aber wer ist dieser Per Aragonés? Dieser Mann.
Per primera vegada, l'independentisme superem el 50% dels vots.
Die Unabhängigkeitsbewegung sei so stark wie nie, sagt der Chef der linken Unabhängigkeitspartei Esquerra Republicana. Auch er will eine neue Seite für Katalonien aufschlagen.
Das heißt, inicia una nova etapa.
Wie es aussieht, allerdings eine andere als Sozialist Illa. Mehr als 50% der Stimmen für Parteien, die die Unabhängigkeit wollen, das Volk wolle eine Regierung, die ein neues Referendum auf die Agenda hebt. Tatsächlich käme seine Partei als stärkste separatistische Kraft gemeinsam mit der Partei von Carles Puigdemont und einer radikal-linksseparatistischen Gruppierung auch auf eine Regierungsmehrheit mit 74 Sitzen. So ein Ergebnis könne Madrid nicht ignorieren und das Ausland auch nicht, meint Aragonés, der sich zum Regionalpräsidenten wählen lassen will.
The time has come to negotiate a referendum of self-determination. Please get involved.
Dem Ex-Gesundheitsminister Salvador Illa könnte sein großer Erfolg also am Ende nichts bringen. Aber auch die Separatisten versuchen, ihre Stimmen als großartiger zu verkaufen, als sie sind. Denn extrem viele Wählerinnen und Wähler sind zu Hause geblieben, ob wegen der Pandemie oder aus anderen Gründen. Fakt ist, bei einer Wahlbeteiligung von rund 53% und einem Stimmenanteil von minimal über 50% haben die Separatisten ein klares Mandat nur von einem guten Viertel der Katalaninnen und Katalanen bekommen. Was natürlich auch den ins Exil geflohenen Carles Puigdemont nicht davon abhält, die katalanische Republik zu fordern. Trotz der großen Worte ist eigentlich nur eines ziemlich sicher. Die Regierungsbildung wird schwierig. Die beiden großen separatistischen Parteien sind heillos zerstritten, bis hin zu massiven persönlichen Animositäten. Bei weitem nicht alle Beobachter sind überzeugt, dass sich das alleine durch das große Ziel kitten lässt. Noch dazu brauchen die beiden für eine Mehrheit noch die linksextreme Antisystemgruppierung KUP. Die hat schon öfter mal Verhandlungen oder Regierungen gesprengt.
Die schwierige Lage in Katalonien, das war ein Bericht von Reinhard Spiegelhauer. Wir schauen nun nach Libyen. Vor 10 Jahren begannen die Proteste, die am Ende zum Sturz von Gaddafi, des Diktators, geführt haben. Allerdings, Frieden gibt es nicht, ganz im Gegenteil, Bürgerkrieg und politisches Chaos beherrschen das Land bis heute. Unser Kollege Jürgen Striak blickt zurück und nach vorne.
Den Anfang machte die ostlibysche Hafenstadt Benghazi. Am 15. Februar 2011 gingen Tausende hier gegen Langzeitdiktator Muammar el-Gaddafi auf die Straße. Das Regime reagierte mit Gewalt, vor allem als es schnell auch in der Hauptstadt Tripolis und in anderen Orten zu Protesten kam. Als bewaffnete Regimegegner die Hauptstadt einnahmen, floh Gaddafi und hielt sich monatelang versteckt, bis er am 20. Oktober 2011 gefunden wurde. Ein Handyvideo zeigt, wie bewaffnete Kämpfer Gaddafi aus seinem Versteck zerren. Sein Gesicht ist blutig, einer der Kämpfer hält ihm die Pistole an den Kopf. Wenige Stunden später verkündet Mahmoud Jabril vom Nationalen Übergangsrat, Gaddafi sei getötet worden. Zu jener Zeit war es den Aufständischen längst gelungen, das Gaddafi-Regime zu entmachten, mit Unterstützung der NATO gewissermaßen. Denn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hatte eine Resolution beschlossen, die Luftangriffe der NATO in Libyen erlaubte, zum Schutz der Zivilbevölkerung, wie es hieß. In der Realität nutzten die Angriffe jedoch vor allem den Aufständischen. Die Sieger waren allerdings keine einheitliche Bewegung, sondern eine unüberschaubare Zahl an bewaffneten Milizen, Stammesverbänden und Dschihadistengruppen. Libyen versank für Jahre in Anarchie und blutigem Chaos. und in einem Krieg, an dem sich mehr und mehr ausländische Mächte beteiligten. Libyen drohte zu einem zweiten Syrien zu werden. Doch seit einigen Wochen gibt es die Hoffnung auf ein Ende des Konfliktes. Unter UN-Vermittlung wählten 75 Vertreter aus fast ganz Libyen am 5. Februar in der Schweiz eine neue Übergangsregierung. Sie besteht aus einem Ministerpräsidenten sowie einem dreiköpfigen Präsidialrat und soll im Dezember Parlamentswahlen durchführen. Ob es ihr gelingt, das Land zu einen, bleibt offen. Mustafa El-Kharaz aus Benghazi will die Hoffnung nicht so schnell aufgeben.
Wenn die neue Regierung wenigstens 10 Monate halten würde, damit sie die Wahlen vorbereiten kann, dann wäre das ja schon mal besser als nichts.
Andere sind pessimistisch, wie Osama El-Warfali.
Das ist ein historischer Moment für Libyen. Denn die Regionalmächte des Auslands wie auch innerlibysche Kräfte, zum Beispiel die von Khalifa Haftar, werden das alles nicht einfach so hinnehmen. Ich sehe Krieg am Horizont. Libyen steht vor einer neuen Abwärtsspirale und einem noch heftigeren Bürgerkrieg.
Trotz der Ungewissheit lassen sich viele Libyer nicht davon abhalten, ihre Revolution zu feiern, jenen Volksaufstand, der am 15. Februar 2011 begann.
Das war der Bericht von Jürgen Strierk. Die Landesmedienanstalten machen ernst. Bisher wurden Webportale ja nur wenig kontrolliert. Anders als wir hier zum Beispiel im Deutschlandfunk, gab und gibt es für solche Webportale kaum Regularien. Da bleiben Fake News unwidersprochen, da können Menschen ohne Konsequenzen beleidigt werden. Das alles scheint jetzt vorbei zu sein, denn die Landesmedienanstalten schauen sich diese Portale ab und damit steht die spannende Frage im Raum, inwieweit sind das auch Unternehmen, die sich den Mediengesetzen unterwerfen müssen. Da scheint sich etwas zu verändern. Christoph Sterz.
Wenn bei den privaten Radio- und Fernsehsendern etwas journalistisch schiefläuft, sind in Deutschland seit Jahrzehnten die Landesmedienanstalten zur Stelle. Und weil seit wenigen Monaten der neue Medienstaatsvertrag in Kraft ist, sind die staatsfern organisierten Medienaufseher nun auch für die Einhaltung journalistischer Grundsätze im Netz zuständig. Deshalb haben heute mehrere Landesmedienanstalten insgesamt 13 sogenannte Hinweisschreiben verschickt, sagt Tobias Schmidt, Chef der Landesanstalt für Medien NRW.
Und dabei gucken wir nicht auf die Frage, ob uns der Inhalt gefällt oder nicht gefällt. Das ist ganz ausdrücklich nicht unsere Aufgabe, sondern wir gucken schwerpunktmäßig, ob es sozusagen handwerkliche Fehler gibt, ob Quellen nicht klar gekennzeichnet sind, ob Zitate nicht als solche gekennzeichnet sind, ob Recherchepflichten nicht erfüllt worden sind und ob dadurch möglicherweise ein Eindruck erzeugt wird, der in der öffentlichen Wahrnehmung manipulativ sein kann, ob absichtlich oder versehentlich.
Die Landesmedienanstalten wollen sich nicht dazu äußern, wer genau zu den Empfängern der Hinweisschreiben gehört. Nach Informationen des Deutschlandfunks zählt unter anderem KenFM dazu, hinter dem der ehemalige öffentlich-rechtliche Radiomoderator Ken Jepsen steckt. Jepsen hat in den vergangenen Jahren vor allem bei YouTube Millionen Menschen mit seinen Videos erreicht. Darin kommen immer wieder Verschwörungserzählungen vor. Auch der als AfD-nahe geltende Deutschlandkurier hat nach Informationen des Deutschlandfunks für seinen Facebook-Auftritt ein Schreiben erhalten, wegen des Verdachts auf unzureichende Quellenangaben. Auch wenn die Landesmedienanstalten nicht nur gegen rechtsgerichtete Angebote vorgehen, KenFM und Deutschlandkurier haben die größte Prominenz unter den 13 angeschriebenen Internetplattformen. Dass rechtsgerichtete Angebote hervorstechen, liege aber nicht an einem einseitigen Vorgehen der Medienaufseher, sagt Thomas Fuchs, Direktor der Medienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein.
Das hat sicherlich einen Grund darin, dass zurzeit besonders viele aus unserer Sicht nicht gut recherchierte Informationen im Kontext mit Corona-Leugnung, mit Impfen und Ähnlichem verbreitet werden. Und deswegen ist es, glaube ich, zurzeit einfach eine Tatsache, dass die meisten problematischen Inhalte aus diesem Spektrum kommen. Das kann aber auch sich mal wieder ändern, wenn andere politische Themen Oberhand gewinnen.
Bei ihrem Vorgehen orientieren sich die Landesmedienanstalten vor allem am Pressekodex und an den bisherigen Entscheidungen des Deutschen Presserates, dem in Deutschland etliche Medienhäuser freiwillig angehören. Es geht also nicht um die Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern um das Schließen einer Lücke und um die Anwendung fest etablierter journalistischer Regeln. Nun sind die angeschriebenen Online-Angebote an der Reihe, sich zu äußern und die monierten Inhalte gegebenenfalls zu korrigieren. Andernfalls können die Landesmedienanstalten anordnen, die Inhalte aus dem Netz zu nehmen.
Das war der Bericht von Christoph Sterze. Wir kommen jetzt zum Blick in die Kommentarspalten von morgen. Die hat für uns Jürgen Albrecht, bitte.
Kommentiert werden die von der Bundesregierung angeordneten verschärften Grenzkontrollen und die schleppenden Corona-Hilfen. Die Maßnahmen an der Grenze zu Österreich und Tschechien könnten Ärger mit der EU-Kommission bringen, befürchtet die Tageszeitung Taz. Deutschland wird mal wieder zum Buhmann in der Corona-Krise. Ähnlich wie im März 2020 hat die Bundesregierung im Alleingang Grenzkontrollen und Sperren errichtet. Sogar Bahnverbindungen werden unterbrochen. Dies ist nicht nur ein Problem für Österreich, Tschechien oder die Slowakei. Es betrifft die gesamte EU. Im schlimmsten Fall könnte die EU-Kommission deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Berlin einleiten. Denn hier geht es nicht nur um unberechenbare Mutanten, sondern um freien Warenverkehr und freien Personenverkehr. Der Reutlinger Generalanzeiger zeigt hingegen Verständnis für die Maßnahmen. Die EU ist wieder mal ein zahnloser Tiger, der den Mitgliedstaaten wie etwa Tschechien nicht vorschreiben kann, mit welchen Maßnahmen das Land die Ausbreitung des Virus eindämmen soll. Deutschland bleibt damit kaum etwas anderes übrig als die jetzt erfolgten Grenzkontrollen. Das ist bitter, aber notwendig. Die Stuttgarter Zeitung wirft einen Blick auf den von Minister Altmaier wegen der schleppenden Corona-Hilfen für Unternehmen geplanten Wirtschaftsgipfel. Nach 11 Monaten Ausnahmezustand kippt die Stimmung im Land. Das gilt auch und gerade für die Wirtschaft. Bei seinem Treffen mit Branchenvertretern wird Altmaier das zu spüren bekommen und dennoch versuchen, für den Kurs der Regierung zu werben. In gewisser Weise agiert er als Blitzableiter. Man kann sich schon fragen, warum Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren treuen Weggefährten vorschickt und nicht selbst das Gespräch mit den Verbänden sucht. Schließlich ist sie es, die im Verbund mit den Länderministerpräsidenten den Kurs in der Corona-Politik vorgibt. Das Handelsblatt zweifelt am Sinn des Vorhabens. Ist Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gut beraten, 40 Verbände zu einem Treffen einzuladen, dem sein Ministerium den hochtrabenden Namen Wirtschaftsgipfel gegeben hat? Die Antwort heißt leider nein. Altmaier tut sich mit dem Gipfel keinen Gefallen. Die Gefahr, neue, schwer erfüllbare Erwartungen zu wecken, ist groß. Das liegt an der Eigendynamik solcher Gipfelformate. Und es hat auch mit Altmaiers Naturell zu tun. Der Minister buhlt um Anerkennung in der Wirtschaft. Wenn Altmaier aber ein inniges Verhältnis zur Wirtschaft anstrebt, muss er liefern und keine Gipfelerklärungen abgeben. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle befürchtet, dass die Hilfe für viele zu spät kommt. Die Unternehmer sehen die Milliardensummen in den Rettungsplänen der Politik und sie wundern sich, wie wenig davon und wie langsam das Geld auf ihren Geschäftskonten ankommt. Schon jetzt sehen sich viele Firmen in ihrer Existenz bedroht.
Dankeschön. Das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war der Kollege Jürgen Albrecht. Wir sind damit hier fast am Ende unserer Sendung angelangt. Wir haben gleich natürlich wie immer noch die Nationalhymne, die Europahymne und die Nacht über werden wir Sie auf dem Laufenden halten. Ab 5 Uhr ist dann der Kollege Philipp May für Sie da, um kurz nach 7 ein Interview mit der Verkehrslandesrätin aus Tirol. Das war es hier. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen wie immer eine angenehme Nacht und sage bis demnächst und tschüss. Thank you.